Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen und ja, schön, dass du heute wieder zuhörst bei Sport im Kopf oder vielleicht zum ersten Mal zuhörst. Bevor ich es wie meistens am Ende vergesse, falls dir Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast gefallen hat, hinterlass sehr gerne eine kleine Bewertung auf Spotify oder schreib mir auch ein Feedback. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist kein Athlet. Er ist Trainer. Er ist gebürtiger Württemberger und war früher selbst Spieler, Fußballspieler, Torhüter. Nachdem er selbst zum Spielen aufhörte, trainierte er 15 Jahre die Torhüter der TSG Hoffenheim. Er war 2 Jahre Torwarttrainer in der türkischen Nationalmannschaft und ist seit 2023 Torwarttrainer beim FC Bayern. Wir sitzen gemeinsam in München uns gegenüber, was ich bei diesen Gesprächen besonders schätze. Und ja, jetzt freue ich mich auf ein sehr spannendes Gespräch und begrüße in diesem Sinne Michael Rechner. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf.
Hi Kaya, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr auf den Austausch mit dir und auf die Fragen. Und ja, bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Wir sind in München, das haben wir ja schon erwähnt, regnerischer Tag. Du hast frei. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub hinter mir. Die Saison war nicht ganz so erfolgreich am Ende. Wir sind leider im Halbfinale in Madrid ausgeschieden und dann geht's darauf, haben wir unser letztes Spiel in Hoffenheim verloren. Und ja, gerade Niederlagen, wir haben einen besonders großen Einschlag dann bei Bayern. Und deswegen war es auch wichtig, mal rauszukommen, die ganzen Dinge sacken zu lassen und auch abzuschalten, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und das habe ich gemacht, das haben wir gemacht. Und aber jetzt bin ich auf einem guten Weg, freue mich auf die neue Saison. Der neue Trainer steht jetzt schon fest und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Und deswegen ist alles gut.
Mit Vorfreude und Energie geladen in die neue Saison starten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Wir starten das Gespräch hier immer damit, dass ich den Gast bitte, sich persönlich in 3 Worten zu beschreiben und zum einen entweder seinen Job, also seinen Sport, seine Sportart oder in dem Fall jetzt deinen Job als Trainer. Also wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben und wie würdest du in 3 Worten deine Arbeit als Trainer, Torwarttrainer beschreiben?
Ja, das ist eine gute Frage, keine einfache Frage. Ich würde mal starten mit dem Begriff Leidenschaft. Mhm. Gehört zu meiner Persönlichkeit dazu, das gehört zu meinem Job dazu. Wenn man als Torwarttrainer arbeitet, dann braucht man natürlich diese Leidenschaft, sich jeden Tag mit der Position auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, okay, wie kann man den Torwart besser machen, die Torhüter besser machen, woran kann man feilen, und dann kommt man abends nach Hause, dann läuft Champions League, dann guckt man da ein Spiel an. Also man beschäftigt sich einfach 24 Stunden irgendwo auch mit dem Spiel, mit der Position und da entwickelt man natürlich dann auch eine besondere Leidenschaft dafür. Also deswegen würde ich den Begriff Leidenschaft nehmen. Ich würde auch den Begriff Intensität dazu nehmen, weil es ein sehr intensiver Job ist, gerade im Profifußball, vielleicht noch mehr bei Bayern München, wenn man sehr häufig 3 Spiele in der Woche hat, von Samstagsspiel, Mittwochspiel, Samstagsspiel. Man ist viel auf Reisen, man ist viel im Hotel, man bereitet ein Spiel vor, hat dann das Spiel, bereitet das Spiel nach, bereitet sofort wieder das nächste Spiel vor. Manchmal fühlt man sich so ein bisschen wie in so einem Hamsterrad. Deswegen ist es auch ein sehr intensiver Job. Man ist viel unterwegs, wenig zu Hause. Das heißt, sicherlich kommt auch manchmal die Familie ein bisschen zu kurz. Deswegen würde ich auch Intensität dazu nehmen. Und ich würde Detail auch nennen, weil Torwartspiel ist Detailarbeit. Ja. Es geht um Zentimeter, ob man ein Gegentor bekommt oder ob man ein Big Save hat als Torwart. Es sind Kleinigkeiten, die entscheiden über Sieg oder Niederlage. Und deswegen geht es einfach auch in der täglichen Arbeit um Details, ja, um das Stellungsspiel. Stehe ich einen halben Meter weiter vorne oder etwas tiefer bei einem Torschuss oder bei einer Flanke? Bin ich etwas geöffneter von meiner Grundstellung? Wenn ich einen Ball abgefangen habe im Spiel, wie eröffne ich das Spiel? Mache ich das Spiel schnell? Beruhige ich das Spiel? Eröffne ich es flach übers Zentrum oder mit einem langen Ball? Es geht um ganz viele Kleinigkeiten, um ganz viele Details, und das macht auch dann meinen Job am Ende aus. Deswegen finde ich eigentlich die Begriffe Leidenschaft, Intensität und Detail sehr passend.
Trifft das auch auf dich privat zu?
Ja, würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen, dass es auch auf mich privat zutrifft. Sei ich nie Stillstand, ist immer intensiv. Also auch wenn man dann nach Hause kommt, und wir haben ja zwei sehr aufgeweckte Mädels, meine Frau und ich, und da gibt es auch keine Ruhe, da ist auch immer Intensität gefragt. Und natürlich auch Leidenschaft. Und ich bin froh, dass ich auch zu Hause eine Familie habe, eine Frau habe, die alles unterstützt auch. Sonst wäre es in der Form auch nicht möglich. Und aber deswegen passen die Begriffe auch privat sehr gut.
Würdest du sagen, das sind auch schon so Begriffe, die auch so die Basis deiner Trainerphilosophie sind? Oder jeder Trainer hat ja auch so eine Philosophie, nicht nur Spielphilosophie zum einen, sondern auch eine Philosophie, wie man als Trainer arbeitet, also auch Richtung Werte?
Auf jeden Fall stimmen diese Begriffe auch, was die Inhalte am Ende, was die Inhalte angehen. Also ich erwarte von mir selbst, ich versuche es auch vorzuleben, ich erwarte aber auch von den Torhütern natürlich diese Leidenschaft und die hundertprozentige Intensität. Ich erwarte, dass wenn sie auf dem Platz sind, dass wir 100% abrufen in jedem Training. Und nicht 80%, das ist auf dem Level, auf dem Niveau auch nicht möglich. Ja. Deswegen passen die auf jeden Fall. Und natürlich auch Detail, also ja. an den Kleinigkeiten immer auch zu arbeiten. Wir haben, was das Torwartspiel angeht, schon eine klare Vorstellung, oder ich habe eine klare Vorstellung. Es gibt im Prinzip drei große Bereiche. Das ist das Spiel mit dem Ball, bei eigenem Ballbesitz, die Spieleröffnung. Da erwarte ich von den Torhütern, dass sie mutige Lösungen finden, dass sie beidfüßig agieren. Es gibt den Defensivpart sozusagen, also die Torverteidigung, die Raumverteidigung. Und auch da ist es wichtig für mich, dass die Torhüter mutig sind, gerade in Nahdistanzsituationen, dass sie groß bleiben, sich anschießen lassen und sich nicht wegdrehen. Da spielt Mut eine große Rolle. Und auch in der Raumverteidigung, wenn man den Raum hinter der Kette verteidigen muss, dann sind es oft brenzlige Situationen, wo dann schon auch Mut dazu gehört, rauszukommen und nicht defensiv zu sein. Ja. Und deswegen passen die Begriffe Leidenschaft, Intensität und Detail, was vielleicht bestimmte Werte anbetrifft. Und inhaltlich, also technisch, taktisch, da sind diese drei großen Begriffe Spieleröffnung, Torverteidigung, Raumverteidigung so die Basisbegriffe von meiner Philosophie, würde ich sagen.
Sehr schön. Ich finde das jetzt auch total spannend mit dem Thema Mut. Da kommen wir vielleicht später nochmal ganz dazu, da ich ja eine Frage zur Fehlerkultur eingebaut habe, wo der Mut eine ganz große Rolle spielt und ich glaube auch ganz, ganz wichtig ist im Leistungssport generell, aber natürlich auch auf der Position des Torhüters. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere am Torwarttrainer? Also ich weiß ja noch so aus meiner Zeit in Hoffenheim, wie lange war ich? Ich glaube 3 Jahre, woher wir uns ja auch kennen, oder sogar 3,5 Jahre, hatte ich immer so das Gefühl, so die Torhüter, die, ja, um nicht zu sagen, die kochen so ihr eigenes Süppchen, aber das ist schon so ein Inner Circle, so ein bisschen. Was würdest du sagen, ist so das Besondere in deiner Rolle als Torwarttrainer, weil du hast ja auch mit weniger Leuten zu tun, als jetzt vielleicht auch der Cheftrainer mit der ganzen Mannschaft, sondern wie siehst du das?
Ja, du hast es, glaube ich, schon richtig beobachtet und auch begleitet. Du warst natürlich auch eng dran damals. Und wir hatten ja auch damals ja viel zu tun, auch mit dem einen oder anderen Torwart. Es ist auf jeden Fall so eine Art Inner Circle. Ich glaube, es ist wichtig als Torwarttrainer, dass man einen Spagat schafft, zum einen diesen Inner Circle zu begleiten, zu betreuen, zu trainieren, aber zum anderen auch diesen Inner Circle nicht zu stark werden zu lassen, sondern eben den Kontakt zur Mannschaft, den darf man nicht verlieren, weil am Ende ist es ein Team aus 11 Spielern, da gehört der Torwart dazu. Viele bezeichnen den Torwart ja heutzutage auch als 11. Feldspieler oder als 11. Mann, der einfach zu diesem Team dazugehört. Und deswegen muss man als Torwarttrainer es definitiv schaffen, dass die Torhüter natürlich einen sehr engen Kontakt haben zur Mannschaft, dass sie viel integriert sind ins Training, dass sie viel integriert sind auch in die Spielphilosophie des Cheftrainers. Aber es ist definitiv so, dass es eine Position ist, die ein eigenes Trikot hat. Die dürfen Handschuhe anziehen, die dürfen den Ball in die Hand nehmen. Die haben eine andere Rolle natürlich auch. Die müssen andere Dinge auch trainieren und deswegen trainieren sie natürlich häufig auch separat. Und deswegen ist es natürlich auch so eine Art Inner Circle und man hat eine kleine Gruppe, 3-4 Torhüter plus Trainer und dann hat man natürlich auch eine ganz andere Bindung, dann entstehen andere Beziehungen untereinander und deswegen ist es absolut richtig beobachtet von dir.
Wer macht die Regeln im Inner Circle? Du, die Torhüter oder macht ihr die gemeinsam?
Natürlich muss ich als Trainer bestimmte Regeln vorgeben. Regeln und einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Aber ich habe das Verständnis als Trainer, dass natürlich die Spieler die Regeln auch mitbestimmen. Nicht dürfen, sondern sie müssen sie auch mitbestimmen. Weil ich glaube, dass jeder, und da spreche ich, glaube ich, auch unabhängig vom Torwartspiel oder unabhängig von der Sportart und
exakt,
du kannst auch gleich, da will ich schon deine Erfahrungen mir sagen, aber ich glaube, dass jeder Torwart anders ist. Jeder Torwart hat eine andere Persönlichkeit. Also ich muss als Trainer erstmal wissen, trainiere ich einen Mann oder eine Frau, trainiere ich einen Jugendlichen, der vielleicht, und da bist du eine absolute Expertin, der aus dem Elternhaus rausgerissen wurde mit 15, 16 und der jetzt im Internat lebt. Oder trainiere ich einen 38-jährigen Vollprofi, der schon alles erlebt hat. Also sprich, trainiere ich einen, der viel Erfahrung hat, der im Prinzip erst am Anfang ist seiner Karriere. Dann haben die auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Und dann habe ich eben so eine Dreier- oder Vierergruppe mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ich muss erstmal herausfinden, wie packe ich diese Gruppe an, wie packe ich den Einzelnen an, wie schaffe ich das, dass sie gemeinsam agieren, dass sie sich gegenseitig pushen, dass sie sich unterstützen, dass sie sich gegenseitig zur Top-Performance antreiben, dass ich trotzdem ein gutes Klima habe, auch untereinander, dass tatsächlich jeder auch in seinem persönlichen Bereich das Top-Level erreicht und nicht nur einer von den dreien, also die Nummer eins, sondern ich muss mich auch um die Nummer zwei und die Nummer drei kümmern. Und das ist von so vielen Faktoren abhängig, dass es eben nicht nur der Trainer ist am Ende, der dann die Regeln vorgibt, sondern es ist ein Miteinander von allen und jeder muss Input geben und nur dann funktioniert es. Und das ist mein Verständnis. Und oder auch die Frage, Gegenfrage an dich, du arbeitest auch mit vielen Sportlern. Sportlerin, wie ist deine Erfahrung?
Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Klar, Einzelsportarten sind natürlich immer noch was anderes. Wobei habe ich auch da jetzt immer mehr erlebt, dass Cheftrainer Partizipation fordern, also wirklich die Mitbestimmung oder zumindest nachfragen, was die Ideen der Athleten oder der Athletinnen sind. Weil aus meiner Erfahrung bekommst du auch einfach mehr Commitment. Und das ist relativ egal. Das funktioniert auch wunderbar schon im Nachwuchsbereich. Also In Hoffenheim haben wir das öfters mal probiert, auch die Spieler eine eigene Aufstellung mal machen zu lassen und sie danach zu fragen, wie sie spielen lassen würden. Man muss natürlich aufpassen, weil es ja auch ein gewisses Stück weit an Verantwortungsübergabe ist. Auf der anderen Seite steht man hinter der Entscheidung dann auch noch mal mehr. Also das ist ganz interessant, aber ich würde eher sagen, mehrheitlich das Phänomen beobachtet zu haben, wenn du Menschen, und es ist ja auch in Unternehmen so, also wenn die sich mit einbringen dürfen, mit Ideen, mit Meinungen, somit auch ein Stück weit die Verantwortung mehr tragen und mehr Commitment zeigen. Und daher, glaube ich, ist das eine eigentlich total moderne Philosophie, die, glaube ich, eigentlich erfolgreicher ist als so dieses nur von oben herab. Ich glaube, so dieses ganz alte Trainertum, Cheftrainertum war schon noch viel, viel mehr so. Regeln werden vom Trainer gemacht, die gibt es zu befolgen oder nicht. Aber so das Mitspracherecht zumindest zu haben, Meinung zu äußern, glaube ich, ist total wichtig.
Absolut, also, absolut.
Meine Erfahrung. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die individuellen oder also ja, man hat in der Mannschaft natürlich viele Individuen, bei Torhütern natürlich auch. Jetzt sprechen viele davon, ob das spezielle Persönlichkeiten nochmal sind. Wie siehst du das? Also wir wollen ja heute auch über das Thema Torhüter und die seine Persönlichkeit sprechen. Denkst du, dass Torhüter eine spezielle Persönlichkeit mitbringen? Und dann ist ja die spannende Frage, bringt der Torhüter die mit oder wird er auch geformt durch natürlich die Position des Torhüters? Das heißt, er bringt vielleicht schon spezielle Fähigkeiten, Fertigkeiten, Persönlichkeitseigenschaften mit, wird positiv verstärkt, weil er sehr gut auf der Position damit fährt und verstärkt die noch. Das ist ein bisschen, was war zuerst da? Henne oder Ei?
Also sowohl als auch. Also ich denke, er muss eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur mitbringen und auf der anderen Seite wird natürlich die Persönlichkeit beeinflusst durch diese Position. Ja. Also wenn wir jetzt das Fußballspiel uns anschauen oder mal ganz an die Basis gehen, dann glaube ich, ist es so, dass die meisten Kinder und Jugendliche, die fangen an mit dem Fußballspielen, weil sie es cool finden, ein Tor zu erzielen.
Ja.
Ja. Also die meisten Kinder spielen Fußball, weil sie ein Tor schießen wollen. Die wollen nach vorne, die wollen den Ball haben, wollen ein Tor schießen. Und der Torwart ist eigentlich derjenige, der genau das verhindert.
Ja.
Also er will das Tor verhindern. Er will nicht, dass ein Tor wird. Der ist glücklich, wenn es zu null ausgeht.
Ja.
Und das ist sicherlich einmal ein großer Unterschied. Also sprich, dieses Gefühl, ein Tor zu erzielen, dass ich das gar nicht so oder dass ich eigentlich dieses Gefühl, wenn ich einen Ball halte, das finde ich viel cooler, als wenn ich ein Tor erziele. Und da stimmt, finde ich, das ist schon der größte Unterschied, auch was die Persönlichkeit angeht, dass ich eigentlich das, was die meisten cool finden, das will ich eigentlich verhindern. Und dann ist natürlich diese Position so speziell. Ich glaube schon, dass ein Torwart einen etwas größeren Druck verspürt, weil ein Fehler einfach unmittelbar zu einem Gegentor führt, in der Regel. Auch schon im Kinderfußball, auch schon im Jugendfußball. Und das ist bei einem Stürmer natürlich nicht so. Ja? Der schießt im Spiel 8-mal aufs Tor und schießt 6-mal vorbei und 2-mal ins Tor und dann ist er der Held, obwohl er 6-mal vorbeigeschossen hat. Aber wenn der Torwart einmal daneben greift, hat er einen Fehler gemacht und dann ist es schon erstmal negativ behaftet. Deswegen ist diese Drucksituation schon speziell und deswegen braucht der Torwart auch eine andere Persönlichkeit und hat auch eine andere Persönlichkeitsstruktur.
Jetzt hast du ja sehr viele, sehr erfolgreiche Torhüter trainiert, teilweise auch schon wirklich aus dem Nachwuchsbereich. Weißt du zufällig, ob die alle von Anfang an im Tor standen, also ob es jetzt Olli Baumann war oder ja Gregor Kogel, Manu Neuer, oder waren die früher auf anderen Positionen? Also weißt du, ob die ganz früh schon diese Position gewählt haben und eben das, was du gerade beschrieben hast, das Phänomen, sie hatten eigentlich Freude daran, zu verhindern, dass das Tor fällt? Oder hatten die doch auch andere Positionen und naja, wurden halt irgendwann ins Tor gestellt, weil sie halt vielleicht mit 14 schon 1,90 groß waren?
Die waren tatsächlich alle relativ früh im Tor. Also die, also jetzt nicht durchweg alle sofort angefangen und im Tor, aber die haben alle im Prinzip innerhalb der ersten ein, zwei Jahre sind die dann im Tor. gelandet. Und ja, man spürt es auch jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, entweder auf die Torhüter, mit denen ich gearbeitet habe, oder auch jetzt mit Manuel Neuer. Der Manuel Neuer kam aus einer Verletzung jetzt zurück, war fast ein Jahr raus, hat alles gewonnen in seiner Karriere, was es zu gewinnen gibt. Und der hat trotzdem sich zurückgekämpft, weil er das Torwartspiel liebt. Und das spüre ich auch jeden Tag. Wenn er einen Ball hält im Training, ja, wenn er dieses Gefühl hat, ja, Torschuss, er drückt ab und er hat einen Big Save und er spürt einfach dieses Gefühl, ey, ich habe dieses Tor verhindert mit einem Big Save. Und das macht ihn glücklich.
Da leuchten dann die Augen wie damals wahrleuchentlich schon als kleiner Junge. Also es leuchten dann ganz, ja, das.
Und das ist dann auch der. Da sieht man dann auch bei einem 38-Jährigen diese spezielle Persönlichkeit, warum er damals angefangen hat mit Fußball oder als Torwart begonnen hat und warum er heute immer noch Torwart ist mit 38, warum er auch sich zurückgekämpft hat aus dieser Verletzung, weil er das Torwartspiel liebt und weil er diese besondere Position liebt. Und das ist der Unterschied.
Ja, es ist ganz spannend, da gibt es so eine Erfolgspyramide und bei der ist die Basis einfach die Leidenschaft und Freude. Das ist auch, glaube ich, immer so das Erste, wenn ich anfange mit Athleten zu arbeiten, zu fragen, warum machen sie das und auch in Phasen, wo es nicht so gut läuft, das zu unterstreichen, warum hat man angefangen. Und wenn man sich oft zurückerinnert, so vor allem in der Kindheit fängt man Dinge an, die einem Spaß machen und wenn man das aufrechterhalten kann, ist das eine ganz, ganz wichtige Basis, um sich gerade auch nach solchen Verletzungen auch wieder zurückzukämpfen. Oder wenn man auch schon ungefähr alles gewonnen hat, trotzdem weiterhin die Motivation finden kann. Also es muss wirklich die Liebe des Lebens sein. So, glaube ich, kann man es ganz gut beschreiben.
Absolut. Also das kann ich auch durchweg sagen mit all den Torhütern, mit denen ich gearbeitet habe. Egal ob jetzt Manuel Neuer oder Jan Sommer oder auch Olli Baumann, Gregor Kobel, Marvin Schwäbe, die haben tatsächlich alle, die verbindet, diese Leidenschaft oder diese Passion für diese Position und für den Sport.
Ja. Was würdest du denn sagen, oder welche Persönlichkeitseigenschaften würdest du sagen, sind jetzt gut im Profifußball, aber vor allem für die Position des Torhüters wichtig? Also wir hatten es ja gerade schon, so der Umgang mit dem Druck, also das auch verkraften zu können, weil man ja schon immer sehr exponiert ist, wenn was Fehler angeht. Welche Persönlichkeitseigenschaften sind deiner Meinung nach auch noch wichtig?
Stressresistenz ist definitiv wichtig, mit diesem Stress, mit diesem Druck umgehen zu können. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, oder wir haben es angesprochen, dass man, dass ein Fehler häufig zu einem Gegentor führt und das ist natürlich ein besonderer Druck. Und eben der Umgang damit ist extrem wichtig. Je höher man kommt, desto größer wird dann auch irgendwo natürlich der Druck durch Medien, durch Zuschauer, durch andere Einflüsse. Also Stressresistenz ist ein wichtiger Faktor, meiner Meinung nach. Mut aber auch, gerade in der Position, ich habe es auch in der Philosophie im Prinzip schon mit reingebracht, man braucht in der Spieleröffnung eine gewisse Portion Mut, auch unter Gegnerdruck bestimmte Lösungen umzusetzen, die der Cheftrainer auch vorgibt. Man braucht auch in der Tor- und Raumverteidigung Mut. Es kommen schwierige Bälle vors Tor, geflankt, wo viel Betrieb ist, dann im 5-Meter-Raum, muss dann trotzdem rauskommen, das Tor verlassen. Das hat dann schon auch viel mit Mut zu tun, sich auch zu überwinden.
Auch die richtige Entscheidung zu treffen, also in extrem kurzer Zeit, ist ja, glaube ich, auch so ein Thema.
Absolut, ja. Schnelle Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen auch richtige Entscheidungen zu treffen.
Schnell, im besten Fall.
Schnell richtige Entscheidungen zu treffen, das ist ein wichtiger Faktor. Das sind sicherlich so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Offenheit würde ich definitiv auch dazu
Kommunikation
nehmen.
Kommunikation ist ja auch vom Torhüter sehr wichtig.
Kommunikation ist sehr wichtig. Beim Thema Offenheit finde ich das auch extrem wichtig, und das ist auch meine Erfahrung jetzt in der Zusammenarbeit mit den vielen Torhütern, dass alle extrem offen waren. Mhm. Also egal, ob jetzt das Trainingsinhalte sind oder waren, ob es neue Reize waren in der täglichen Arbeit, ob es in der Spielanalyse, alle Torhüter waren immer extrem offen. Mhm. Und ich glaube, dass deshalb auch ein Erfolgskriterium ist, auch ein wichtiges Merkmal in der Persönlichkeit ist, dass ein Spieler extrem offen sein muss, um ganz nach oben zu kommen. Ja. Ja, und die Spieler, die vielleicht nicht diese Offenheit besitzen, die können auch einen gewissen Erfolg erzielen, aber ich glaube, das absolute Top-Level, ja, wie jetzt zum Beispiel Manuel Neuer oder Olli Baumann oder Gregor Kobel. Olli Baumann, Manuel Neuer sind es bei der Nationalmannschaft. Gregor Kobel war jetzt im Champions League-Finale. Ja. Um dieses absolute Top-Level zu erreichen, brauchst du diese Offenheit. Das ist meine Meinung.
Wenn man diese Offenheit nicht mitbringt oder so diese anderen Persönlichkeitseigenschaften, die du beschrieben hast, arbeitest du daran oder wird deine Verein auch daran gearbeitet, so diese Persönlichkeitsentwicklung zu fördern oder dass du gewisse Fähigkeiten forderst, also gerade bei Jungen? Und wenn ja, wie machst du das zum Beispiel? Also gerade so eine Offenheit, ich weiß ja auch aus dem Nachwuchsbereich, die bringt nicht jeder von Anfang an mit. Wobei ich da auch sagen muss, so die Torhüter, die ich erlebt habe, die meisten waren auch eher schon so offene Typen. Aber es gibt ja auch extrem gute vielleicht im Nachwuchsbereich, wo sich das noch nicht so herauskristallisiert, wohin der Weg führt, wo man da vielleicht auch daran üben kann oder daran, ja, das trainieren kann, das optimieren kann.
Auf jeden Fall kann man das trainieren. Man muss es auch trainieren. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Zum einen ist natürlich so eine Persönlichkeitsstruktur in einer gewissen Hinsicht mitgegeben. Mhm. Also ich sage es mal, so eine gewisse Basis muss schon vorhanden sein, aber ein großer Bereich ist beeinflussbar. Es ist meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung, dass man sie beeinflussen kann und auch trainieren kann. Mhm. Nicht zu 100%, also man kann jetzt keinen von 0 auf 100 bringen, aber man kann auf jeden Fall bestimmte Dinge in die richtige Richtung lenken und trainieren und verbessern. Und ich glaube, dass es da extrem wichtig ist, dass es ein gutes Zusammenspiel ist. Jetzt bei mir persönlich, in meiner Erfahrung in Hoffenheim, als wir zusammengearbeitet haben oder auch jetzt bei Bayern München, ist es auf jeden Fall so, dass der Trainer eine große Rolle einnimmt in der täglichen Arbeit, weil er natürlich eng dran ist am Spieler. Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch viele spezifische Bereiche, wo ich dann natürlich auch einen Spezialisten brauche, einen Experten brauche, Sportpsychologen benötige. Und die Clubs haben glücklicherweise Experten im Staff, wo man dann gezielt an bestimmten Themen arbeiten kann, wie Umgang mit Druck, Umgang mit Fehlern, wo man arbeiten kann an Selbstgesprächen, die auf einmal kommen während dem Spiel. Es gibt einen Eckball für die eigene Mannschaft und du stehst hinten an der 16er-Linie oder in deiner eigenen Hälfte und bist im Prinzip teilnahmslos und dann schießen dir einfach Gedanken rein. Und wie gehst du mit diesen Gedanken um? Und da gibt es ganz klare Strategien und da gibt es natürlich auch Experten, wie du, so wie ich mit dem Torwarttraining beschäftigst du dich auch einfach den ganzen Tag mit diesen Strategien, mit diesen Themen. Und dann kann man, glaube ich, extrem viel rausholen, auch nochmal aus den Spielern. Weil ich glaube, dass man im Kraftraum an der Athletik arbeiten kann und man kann auf dem Platz an technisch-taktischen Dingen arbeiten und man kann auch ganz gezielt an solchen Themen wie Selbstgespräche, mentales Training, auch in Verletzungsphasen gibt es viele Möglichkeiten, mit den Spielern zu arbeiten. Und das ist ein Zusammenspiel zwischen Trainer und Sportpsychologe häufig.
Ja, das ist auch was ich mit einigen Trainern sehr genießen durfte. Also und mit dem Staff drumherum, wenn so ein enger Austausch stattfindet. Und ich glaube, davon profitieren die Spieler oder Spielerinnen auch am meisten. Gerade was auch die Persönlichkeitsentwicklung angeht, wenn man sich einfach austauscht. Ob es jetzt wirklich auf dem Platz der Trainer ist oder auch Physiotherapeut, Athletiktrainer, weil die natürlich auch den Athlet in verschiedensten Situationen erleben. Und der Athlet muss ja auch nicht immer gleich sein. Also auf dem Platz nimmt er vielleicht auch nochmal eine ganz andere Rolle ein, wie dann auch privat, wo er dann vielleicht auch ruhiger ist. Das erlebe ich auch ganz oft, dass man daran arbeitet, was wichtig auf dem Platz ist, wo natürlich oft ein dominanteres Verhalten wichtig ist. Die Körpersprache bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass man privat genau dieselbe Person sein muss. Und das finde ich auch ganz spannend im Austausch mit den verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Arbeitsbereichen mit Athleten und Athletinnen, wenn der Austausch so stattfinden kann.
Absolut. Das ist ein Riesenmehrwert, wenn man das so schafft. Und es gibt natürlich verschiedene Wege, also es gibt dann eben den Sportpsychologen im Staff, im Club, der, ich sage jetzt mal, tagtäglich da ist. Ich hatte auch Torhüter, die ja aber auch privat mit einem Coach, mit einem Psychologen gearbeitet haben. Also da, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Spieler diesen Bereich erkennen, dass es da einfach viel Potenzial gibt, wo man einfach dran arbeiten kann, wo man sich verbessern kann. Genauso wie ich Kraftwerte entwickeln kann im Kraftraum, was die Sprungkraft als Beispiel anbetrifft, kann ich eben auch solche Bereiche verbessern und entwickeln. Und da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl im Club, aber auch mit Torhütern, die privat mit Coaches gearbeitet haben.
Extern, ja. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich oft so, dass das ist auch, ist auch vielleicht interessant für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es nicht immer nur der Sportpsychologe oder Psychologin aus dem Club ist oder Verein ist oder aus dem Verband. In Verbänden gibt es ja auch, sondern dass auch extern da oft sportpsychologischer Rat gesucht wird, weil natürlich auch gerade in der Arbeit mit einem Sportpsychologen das Persönliche passen muss, klar, fachlich eh, aber man muss sich natürlich auch wohlfühlen, weil es da ja auch oft in Bereiche geht, wo man einfach mit jemandem sprechen möchte, wo man sich irgendwie gut aufgehoben fühlt. Und das stimmt, das wird, glaube ich, das Potenzial noch vielleicht noch einen Tick zu wenig ausgeschöpft, aber das Schöne ist ja, dass es immer mehr kommt und jeder weiß, dass unterm Strich natürlich das Mentale, gerade auf dem Niveau, wo alle gut sind, oft das Quäntchen dann ausmacht. Und das auch im Nachwuchsbereich, glaube ich, auch immer mehr gesehen wird, weil Profis auch einfach offener darüber reden, dass das ganz normal, wie du es beschrieben hast, neben Athletik, Technik als Trainingsbaustein dazu gehört. Jetzt hatten wir es vorher schon kurz angesprochen, also Drucksituationen. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Ängste und Sorgen eines Torhüters?
Ja, ich glaube, dass man unterscheiden muss natürlich zwischen dem Thema Angst und dem
Respekt.
Respekt vielleicht ist auch ein besserer Begriff oder ein nicht ganz so starker Begriff wie Angst. Oder gewisse Nervosität einfach vor dem Spiel. Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Und ich glaube, dass eine gewisse Portion Nervosität, Respekt, manchmal auch Angst dazugehört. Und ich glaube, das ist auch meine Erfahrung, dass extrem viele Spieler diesen Respekt oder diese Ängste schon erlebt haben und dass sie lernen und auch akzeptieren, dass es einfach dazugehört und dass es auch leistungsfördernd sein kann.
Ja.
Diese Angst oder diesen Respekt vom Wettkampf, vom Spiel. Also das ist das eine, also die zu lernen, einfach, dass es dazugehört, dass es normal ist und dass es auch leistungsfördernd sein kann. Und dann natürlich klar, die spezifischen Situationen, Angst oder Respekt vor dem Fehler, vor dem Gegentor, vor Niederlagen. Das sind natürlich die Dinge, die wo der Torwart am meisten mit konfrontiert ist, ja, dass er einfach Sorge hat, Angst hat vom Fehler und damit eben umzugehen, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Du sprichst es gerade an, damit umzugehen, weil es ist ja im Leistungssport oder zumindest ist es eine Herangehensweise, wie ich gern mit Athleten arbeite, dass man es mehr akzeptiert und annimmt, dass Respekt, Angst dazu gehört, weil wir können natürlich die Drucksituationen, die werden nicht weniger, die bleiben, aber man kann den Umgang damit lernen. Und ich mache auch immer die Differenzierung zwischen Angst und Respekt letzten Endes die Angst auch, tatsächlich manchmal so als Freund oder Begleiter zu sehen, weil wenn man es jetzt instinktiv betrachten würde, ist ja Angst etwas, was uns eigentlich vor etwas schützt. Das heißt, was passiert durch Angst? Unsere Aufmerksamkeit wird geschärft, vielleicht ist die Konzentration auch besser, Reaktionsschnelligkeit, also wenn man schafft, dass die Angst nicht, man in so einen Fight, Flight oder Freeze-Zustand verfällt, sondern man das auch nutzen kann für seine Performance und für seine Leistung. Und das hilft oft, das Athleten so zu erklären, dass es eigentlich gut ist, vielleicht sogar, wenn ein bisschen Nervosität da ist, da ist einen ja auch vorbereitet, weil ja was Wichtiges ansteht. Kennst du das Phänomen jetzt auch mit den Profis oder ist es bei denen schon so, dass die das so abgespeichert haben und es gar nicht mehr so thematisiert wird?
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Also so wie die Persönlichkeiten natürlich unterschiedlich sind, gibt es natürlich Torhüter, die mehr Ängste oder mehr Respekt haben vor den Aufgaben, die anstehen. Mhm. Und es gibt natürlich Torhüter, die bei denen das dann anders ist. Also welche, die eben mehr Ängste haben, andere, die weniger Ängste haben. Aber es ist genauso, wie du sagst. Also erstmal zu akzeptieren, dass die Ängste und Sorgen normal sind.
Ja.
Und nicht nur die Akzeptanz, sondern ein positives Bild zu entwickeln, dass es eben auch leistungsfördernd ist. Wie du sagst, die Aufmerksamkeit wird verbessert durch Angst und die Leistungsfähigkeit wird verbessert. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Faktor ist, dass Fehler auch wichtig sind.
Ja.
Also es gibt kein Torwart, und das Beispiel bringe ich auch immer ganz gerne, wenn man jetzt mal so eine Bundesliga-Saison nimmt, 34 Spiele, hat eine ganze Saison. Und dann ist es so ein Einserschnitt, also 34 Spiele, 34 Gegentore.
Mhm.
Ist eigentlich ein guter Wert.
Mhm.
Ja, also und dann sprechen wir über 34 Gegentore.
Mhm.
Also ich sage es mal, diesen Einserschnitt, den haben von den 18 Bundesliga-Vereinen vielleicht maximal 4 oder 5.
Mhm.
Maximal. Alle anderen haben mehr Gegentore als Spiele. So, jetzt gehen wir von 34 Spielen, 34 Gegentoren aus. Das ist schon mal die Akzeptanz, dass ich 34 Gegentore erstmal akzeptieren muss. Und dann ist auch da ein normaler Wert, statistisch gesehen, dass ein Top-Torwart in der Bundesliga 2, 3, 4 Gegentore von diesen 34 dann hat, wo ein Fehler dabei ist, wo eine Beteiligung dabei ist. Auch das sind Top-Werte. Und wenn ich jetzt dann auch international anschaue, die besten Torhüter der Welt, die haben jedes Jahr regelmäßig Fehler und Beteiligungen in ihrem Spiel drin. Mhm. Und das muss ich natürlich auch lernen, wie ich damit umgehe. Und das fängt im Kinderfußball an, im Jugendfußball. Ich mache einen Fehler und dann muss ich lernen, damit umzugehen. Ich mache einen Fehler und reflektiere danach, hoffentlich mit meinem Trainer, okay, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es besser machen? Und in den nächsten Spielen habe ich dann eine Verbesserung, eine Entwicklung erzielt durch den Fehler. Und das, also wir haben Akzeptanz auf der einen Seite, wir haben das Thema, dass es nicht nur akzeptiert werden muss, sondern dass man das leistungsfördernd ist, und wir haben das Thema, Fehler hilft für Entwicklung.
Ja, perfekt. Hast du eigentlich die Antwort schon vorweggenommen zu dem Thema Fehlerkultur in deinem Training, weil ich glaube, Fehlerkultur ist etwas, also erstens gesellschaftlich, leider oft einfach nicht vorhanden. Und was passiert dadurch, dass Leute auch weniger mutig werden, sich Fehler zuzutrauen? Wenn man aber eine gewisse Art von Fehlerkultur hat, also sprich weiß, okay, man darf Fehler machen, beziehungsweise weiß, es passieren logischerweise Fehler, die dann evaluieren kann, man vielleicht analysiert und gegebenenfalls auch Tools an die Hand gibt, dass die Fehler nicht mehr passieren, bewirke ich auch meistens bei Athlet oder Athletin, egal in welcher Sportart, ja, oder auch der Transfer in den Alltag, natürlich mehr Mut. Also wenn ich weiß, mir darf auch mal ein Fehler passieren. Ich hatte da mal einen Basketballspieler, den habe ich ganz schrecklich gezwungen, so diesen Satz, ich darf Fehler machen. Und das war, dem ist die Luft schier weggeblieben. Und er hat es aber wirklich geübt und wurde immer fehlerfreier dadurch, weil natürlich so dieser Satz, ich darf keinen Fehler machen, enorm viel Anspannung und Druck macht. Und dieser Satz, ich darf Fehler machen, so eine Lockerheit reingebracht hat, dass eigentlich gerade so im Training beim Korbwerfen er wieder viel fehlerfreier wurde. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Ansatz, so dieses, man darf Fehler machen. Gerade auf dem Niveau gibt den Satz von Usain Bolt, the higher the goals, the harder it gets. Und Fehler gehören einfach auch dazu. Und es ist, glaube ich, auch, um das vom Anfang nochmal aufzusprechen, dass natürlich Spieler auf dem Niveau auch ja einen gewissen Mut haben müssen. Und den haben sie nur, wenn sie wissen, sie dürfen auch mal Fehler machen. Spannend fand ich das mit der Statistik. Das ist tatsächlich was, was ich oft anwende, auf so eine, so mit Prozent zu arbeiten. Also 5% Restrisiko trage ich immer, egal bei was. Und das, glaube ich, hilft oft zu verstehen und vielleicht auch sowas nicht zu emotionalisieren. Gerade auch im Sport. Also so das, wie du beschrieben hast, so, du machst eine Statistik, sagst, okay, es gibt so und so viele Torhüter in der Bundesliga. Wenn man sagt, eine Einser-Fehlerquote oder ein Tor pro Spiel sind 34 Tore. Davon ist vielleicht eine Beteiligung von oder eine Eigenbeteiligung von einem Fehler von 4. Das ist dann gar nicht mehr so viel eigentlich. Also wenn man es...
Ja, das ist natürlich auch Teil meines Jobs, die solche Dinge dann irgendwo auch zu erfassen oder sich damit zu beschäftigen. Ein anderer Teil des Jobs ist natürlich, inwieweit thematisiere ich das dann mit dem Spieler, mit dem Torwart? Ich glaube, auch da ist es wichtig, nicht zu sehr mit dem Torwart über Fehler dann zu diskutieren. Ja, okay, du hast jetzt so und so viel Prozent Fehler begangen. Und weil ich glaube, das ist so, wie du gesagt hast, ja, dann, wir wollen ja eigentlich, dass der Spieler und Torwart ins Spiel geht und sich nicht mit dem Fehler beschäftigt, also diese Fehlervermeidungsstrategie, sondern er soll ja mit einem positiven Gedanken ins Spiel gehen. Er soll eher an den Sieg, an den Big Save, an den ich bin der Garant für den Sieg. Das sollen die Gedanken sein, mit denen er ins Spiel geht. Oder das oder auch wie Manuel Neuer nach der Verletzung, er möchte wieder diese Erlebnisse haben, dass er mit einem Big Save der Mannschaft zum Sieg verholfen hat. Ja, und nicht ins Spiel geht und sagt, ja, okay, ich möchte maximal so viele Fehler machen. Aber es ist natürlich als Trainer extrem wichtig, um auch eine gewisse Performance
messbar zu machen
und einzuordnen. Und das ist Teil des Trainerjobs auch.
Es ist ja auch wieder total abhängig, was für ein Spielertyp man hat, weil manchen helfen ja auch so Zahlen, also dass die das auch beruhigt, so wissen, okay, das ist eine Statistik, da werde ich nie drüber gehen und es ihnen selbst gar nicht bewusst war, wie gut sie eigentlich dastehen in der Statistik, weil vielleicht auch eigene Fehler viel zu hoch bewertet werden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach mit welchem Spielertyp man auch zu tun hat. Dem einen hilft es, der andere fängt dann an, sich nur noch über Zahlen Gedanken zu machen, was dann auch schwierig wird. Und das ist natürlich auch ein Riesenteil des Trainerjobs, da die einzelnen Persönlichkeiten einschätzen zu können und kennenzulernen.
Absolut, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bereich des Trainerjobs, dass man auf der einen Seite natürlich Übungen sich ausdenken muss, um den Spieler zu verbessern, aber die große Frage ist, wie packe ich die einzelne Persönlichkeit an, weil in so einer Torwartgruppe von 3, 4 Torhütern sind alle unterschiedlich und ich muss jeden anders anpacken.
Ja.
Und das ist die große Schwierigkeit und Teil meines Jobs.
Teil deines Jobs, in dem du jetzt schon sehr lange bist. Und daher, Micha, was würdest du dir rückblickend als junger Trainer jetzt für Tipps auf den Weg geben? Und das ist manchmal ganz spannend, wenn man so rückblickend schaut, okay, was man vielleicht ja damals schneller hätte besser machen können oder was wären so die Tipps, die du dir jetzt rückblickend als junger Trainer geben würdest?
Das ist auch eine gute Frage.
Schluck.
auf jeden Fall würde ich jedem jungen Trainer raten, viele Erfahrungen zu sammeln. Also das heißt, mir persönlich hat es extrem geholfen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil man da natürlich sehr auf Details in technischen Abläufen achtet. Das ist, wenn ich mit einem U12, U13, U14 Torwart arbeite, dann ist der technisch noch extrem unsauber und ich kann großen Einfluss nehmen über die Trainingsinhalte und das Coaching. Und der wird große Schritte machen in seinen technischen Abläufen als Beispiel.
Ja.
Also ich würde auf jeden Fall Trainern raten, eben im Jugendbereich auch Erfahrungen zu sammeln. Was mir auch sehr geholfen hat, ist der Austausch mit anderen Sportarten. Weil man einfach viele Einblicke bekommt in andere Herangehensweisen, egal ob es athletische Themen sind, ja, oder jetzt bei dir, du kommst ja eigentlich auch aus dem Skibereich.
Ja.
Und trotzdem gleichen sich dann die Themen, egal ob ich jetzt im Freestyle unterwegs bin oder als Torwart auf dem Fußballplatz stehe, man hat trotzdem das gleiche Thema, Umgang mit Druck und Umgang mit Stress. Und die Erfahrung habe ich einfach gesammelt, dann auch eben viel im Austausch zu sein mit anderen Sportarten, mit anderen Experten, ja, so wie mit dir oder mit Athletiktrainern. Das hat mir sehr geholfen und dann einfach auch Erfahrung, also je mehr Trainingseinheiten ich vorbereite, durchführe, nachbereite, desto mehr lernt man. Und ich glaube, das ist so, der Trainerjob ist eine Long-Life-Geschichte. Also ich glaube, dass man, ich habe angefangen mit 28 in Hoffenheim. Und da habe ich natürlich extrem viel gelernt. Jetzt bin ich 44 und lerne aber immer noch jeden Tag dazu. Ja, gerade wenn man dann mit solchen Torhütern arbeiten darf, wie mit Manuel Neuer, dann lernt man auch jetzt nach, muss ich kurz rechnen, 28 bis 44. Also es ist eine extrem lange Zeit, die man als Trainer schon arbeitet, aber lernt trotzdem noch extrem viel dazu. Und einfach diese tägliche Erfahrung, Trainingseinheiten und Spiele vorzubereiten und durchzuführen, die bringt einen extrem, extrem weiter. Deswegen einfach viel ausprobieren im Training, auch gerade im Jugendbereich, da kann man alles machen. Auch wenn mal eine blöde Übung dabei ist und dann merkt man hinterher, okay, hat nicht so gut funktioniert, die mache ich dann nicht mehr, aber umgekehrt sind viele Übungen, die man ausprobiert hat, die funktionieren und dann, okay, da passe ich noch ein bisschen was an und die behalte ich auf jeden Fall in meinem Übungspool. Also das sind die Dinge, die ich auf jeden Fall den jungen Trainern raten würde.
Ja, und ich glaube, ich fand es ganz schön, das sind sehr viele Tipps, die auch wieder nicht nur im Profifußball, sondern wirklich auch in andere Bereiche, wie du es ja gerade schon erwähntest, dass ja immer so ein Transfer auch über die Sportarten hinweg möglich ist. Und das finde ich, waren jetzt eigentlich ganz schöne Abschlussworte. Aber ganz zum Schluss, Micha, was waren für dich in deiner Karriere das oder die schönsten Erlebnisse?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, dass ich das unterscheiden würde. Zum einen die, die persönlichen Beziehungen mit den Torhütern und zum anderen natürlich auch die, ich sage jetzt mal, die klassischen Erfolge, Erlebnisse. Also da natürlich sind es besondere Erlebnisse, wenn man mit der TSG, als ich damals mit dem Trainerteam von Julian, als wir damals in die Champions League eingezogen sind, mit der TSG Hoffenheim, was ein Riesenerfolg war für uns. Das sind besondere Erlebnisse. Und natürlich ist es ein besonderes Erlebnis für mich gewesen, deutscher Meister zu werden, letztes Jahr mit Bayern. Und natürlich ist es auch ein besonderes Erlebnis, im Halbfinale im Bernabeu gegen Real Madrid zu stehen. Und diese Wucht, die da zusammenkommt, zu spüren bei so einem großen Spiel, Real Madrid gegen Bayern München, das sind natürlich besondere Erlebnisse. Aber was für mich auch sehr spezielle Erlebnisse sind, sind so die zwischenmenschliche Erfahrungen, Erlebnisse. Ich habe zu eigentlich fast allen Torhütern, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt nach wie vor zu Olli Baumann, mit dem ich 9 Jahre zusammengearbeitet habe. Da ist natürlich eine spezielle Bindung entstanden, wenn man 9 Jahre so eng zusammenarbeitet. Auch Gregor Kobel oder Marvin Schwebe, die melden sich regelmäßig oder wir sind regelmäßig im Kontakt, telefonieren, schreiben. Man schreibt sich dann eine WhatsApp vor wichtigen Ereignissen, egal ob wir jetzt in Madrid spielen oder sie jetzt wie Gregor spielen im Champions League-Finale. Ja. Gregor, der habe ich damals mit 16 nach Hoffenheim geholt aus Zürich. Und dann entstehen natürlich so besondere Beziehungen und Bindungen, aber auch Torhüter, die nicht den Sprung in den Profifußball geschafft haben, die aber auf einem anderen Weg ihre Karriere gemacht haben. Die einige haben in den USA studiert und die melden sich. Und das gibt mir persönlich sehr, sehr viel und es macht mich stolz, dass ich immer noch Kontakt habe mit vielen. Weil man eben, so wie du es vorhin angesprochen hast, man hat im Torwartbereich so einen kleinen Inner Circle, man baut eine sehr, sehr enge Bindung auf, eine sehr, sehr enge Beziehung, eine sehr zwischenmenschliche Beziehung, die über das Torwartspiel hinausgeht, die oft in das Private reingeht.
Ja.
Und wenn sich dann ein Torwart meldet, den man betreut hat, als er 14, 15, 16 war, der aber kein Profi wurde, aber der heute erfolgreicher Banker ist oder einen anderen erfolgreichen Lebensweg eingeschlagen hat und die sich trotzdem melden und sagen, hey Michael, es war trotzdem eine coole Zeit, diese 3-4 Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben und es war eine besondere Zeit und das ist für mich persönlich genauso viel wert, wie wenn heute ein erfolgreicher Torwart, der überall anerkannt ist, sich bei mir meldet und sagt, Michael, es war eine tolle Zusammenarbeit. Also beides ist speziell für mich und besonders.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist, finde ich, auch das Schöne an der Nachwuchsarbeit, dass man da doch sehr, glaube ich, einen wahrscheinlich sehr wichtigen Teil auf so einem Lebensweg begleiten durfte und sich dann doch immer wieder freut, wohin die Wege auch führen. Und es ist natürlich nicht immer der Profisport, sondern auch in andere Bereiche. Und das ist dann schön, wenn man, natürlich geht es nicht zu allen, aber hier und da doch den Kontakt halten kann. Ja, lieber Micha, ich glaube, wir sind am Ende. Vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich gerne noch mehr beschäftigen wollen zum Thema Torwarttraining. Es gibt die Trainersoftware Goalkeeping Development, die der Micha mit seiner Frau gemeinsam ins Leben gerufen hat. Und da kann man sich super viele hilfreiche Tipps zu allen möglichen Themen holen. Und ich bin gespannt auf die kommende Saison natürlich. Jetzt geht es eh bald wieder los, oder? So viel Zeit ist gar nicht mehr.
Es geht jetzt, erstmal steht die EM jetzt an, da drücken wir natürlich drücken wir alle den Deutschen natürlich die Daumen und dann Anfang Juli geht es dann im Verein wieder los, aber es ist natürlich jetzt trotzdem, die Saisonvorbereitung wird geplant und wird vorbereitet. Also,
Für dich geht es wahrscheinlich früher los als für die Spieler dann auch wieder oder zumindest.
Ja, wir bekommen jetzt auch ein neues Trainerteam und da starten wir jetzt auch Anfang Juni mit dem Austausch, mit der Vorbereitung, der Planung. Und freue mich aber auch schon drauf. Und dann wird es hoffentlich nach einer erfolgreichen EM auch eine erfolgreiche Saison mit Bayern.
Das hoffe ich auch, da drücke ich die Daumen. Es wird auf jeden Fall ein sehr sportlicher Sommer. Nach der EM geht es dann noch los mit den Olympischen Spielen in Paris. Also es wird auf jeden Fall ein spannender, sportlicher Sommer. Und ich freue mich auf die kommende Saison, auf auch mal wieder im Stadion sein zu können und euch die Daumen drücken zu können. Vielen Dank für das Gespräch, Micha, und bis bald. Ciao.
Danke, Kaya, und bis bald.